Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Ich will erzählen vom Beschluss des Herrn. Der Herr sprach zu mir: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Psalm Kapitel 2, Vers 7. In wenigen Worten bündelt dieser Vers eine Spannung, die die gesamte Christologie durchzieht. Handelt es sich um eine königliche Intronisation, eine Sendungs- und Regierungsformel, wie sie in der Bronzezeit und im alten Orient üblich war, oder bezeugt der Vers ein metaphysisches Verhältnis innergöttlicher Herkunft, die sogenannte ewige Generation des Sohnes? Die traditionellen Kirchenväter, mittelalterlichen Scholastiker und später die Bekenntnisschriften der West- und Ostkirche neigten zur zweiten Lesart. Psalm Kapitel 2, Vers 7 wurde zum Beleg für die göttliche, aus dem Vater hervorgehende, aber zeitlich nicht bedingte Sohnschaft Christi. Fausto Sozzini jedoch stellte diese Lesart radikal in Frage. Er las die Worte als Sendungsformel, als Intronisationsruf, nicht als Bestätigung einer ewigen ontologischen Herkunft, und damit berührte er das Herzstück trinitarischer Argumentation. Damit diese Gegenposition Sinn ergibt, lohnt sich zunächst ein Blick auf die lange Vorgeschichte dieses Verses in jüdischer und christlicher Auslegung, die politischen, literarischen und theologischen Kontexte, in denen Du bist mein Sohn zu einem theologischen Schlachtfeld wurde. Psalm 2 gehört zur Gattung der Thronpsalmen. Er beginnt mit der Frage: Warum toben die Völker? Psalm Kapitel 2, Vers 1, und endet mit der Aufforderung, den Herrn als König zu fürchten, Psalm Kapitel 2, Verse 11 bis 12. Im alttestamentlichen Horizont steht die Idee, dass der König als Sohn Gottes betrachtet wird, eine gedachte Vater-Sohn-Beziehung zwischen Gott und dem davidischen Herrscherhaus. Schon zweites Buch Samuel Kapitel 7, Vers 14 findet sich die königliche Formel: Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Diese Verwendung legt nahe: Sohnschaft kann in Israel konstitutionelles, nicht unbedingt metaphysisches Gewicht haben. Sie bezeichnet Stellung, Vollmacht und Nähe zum König. Die frühe christliche Gemeinde übernahm viele dieser königstheologischen Bilder für Jesus von Nazareth. Apostelgeschichte Kapitel 13, Verse 32 bis 33, etwa Psalm Kapitel 2, Vers 7, unmittelbar in Verbindung mit der Auferweckung Jesu. Paulus sagt, dass Gott erfüllt hat, was er den Vätern verheißen hatte, und bezieht das "heute habe ich dich gezeugt" auf die Erhöhung und Bestätigung Jesu nach dem Tod. Auch der Hebräerbrief und andere neutestamentliche Texte lesen PS2 in messianischer Perspektive, wobei die Beziehung zwischen Messias und Gott eine hohe theologische Bedeutung gewinnt. Ab dem 3. Jahrhundert setzte sich jedoch ein tiefgreifender Wandel in der theologisch-metaphysischen Deutung durch. Väter wie Athanasius und Augustin entwickelten ein innergöttliches Sprachgefüge. Wenn der Sohn von dem Vater ist, dann erscheint diese Beziehung nicht als bloße Metapher für Sendung oder Amt, sondern als ausdrückliche Relation innerhalb des göttlichen Seins. Psalm Kapitel 2, Vers 7 wurde in diesem Netz theologischer Belege zunehmend als Hinweis auf die ewige Generation gelesen. Das unerschöpfliche Herausströmen des Sohnes aus dem Vater, ohne dass daraus Entstehung oder Zeitlichkeit im irdischen Sinn folgte. Die Formulierungen des Konzils von Nikäa 325 und des späteren Konzils von Konstantinopel 381, die Sprache gezeugt, nicht geschaffen eines Wesens mit dem Vater, sind theologische Antworten auf Fragen, die auch in der Auslegung von Versen Psalm Kapitel 2, Vers 7 ihren Widerhall fanden. Im Mittelalter systematisierten Scholastiker wie Thomas von Aquin diese patristische Linie weiter: Die Sohnschaft Christi erhielt metaphysische Tiefe. Gezeugt wurde zu einem theologischen Fachbegriff, der die Andersheit der Personen in der einen göttlichen Substanz zu fassen versuchte. Psalm Kapitel 2, Vers 7 blieb unter den Exegeten ein wichtiges, oft zitiertes Stichwort. Der Vers wurde nicht nur allegorisch verwertet, sondern diente als Puzzleteil im scholastischen Netzwerk, das die Unterscheidung von Personen und die Einheit des Wesens zu verbinden suchte. Mit der Reformation traten neue Nuancen hinzu. Reformatorische Exegeten wie Martin Luther und Johannes Calvin legten Psalm 2 im Lichte der Heilsereignisse aus. Sie betonten häufig die Messianizität des Verses und seine Erfüllung in Auferweckung und Erhöhung Christi. Acts 13 wird oft als Schlüsselzitat genannt. Calvin etwa interpretiert: Heute habe ich dich gezeugt, in seiner Psalmenkommentierung unter Rückgriff auf die Tat Gottes, der Jesus nach der Passion bestätigt und mit Herrschaft bekleidet habe. Zugleich blieb er in seinem theologischen System dem orthodoxen Bekenntnis verpflichtet, dass die Sohnschaft eine innergöttliche, ewige Realität sei. Andere Reformatoren, Psalm Kapitel 2, Vers 7, stärker als zu kräftigen Belegtext für die ewige Generation fest. Damit entstand kein einheitlicher Konsens, wohl aber ein stabiler orthodoxer Horizont. In der breite kirchlichen Tradition, Psalm Kapitel 2, Vers 7, als einer der biblischen Pfeiler für die Lehre, dass der Sohn nicht bloß Amtsträger ist, sondern in gehaltener Beziehung ewiger Herkunft zum Vater steht. Parallel zu diesen Entwicklungen formierten sich seit dem 16. Jahrhundert antitrinitarische Strömungen, die Pferdewechsel namentlich in Polen und in den Niederlanden machten. Die sogenannte polnische Brüderbewegung, in späterer Benennung häufig als Socinianer oder Socinianer bezeichnet, sammelte Theologen, die die metaphysische Sprache der Trinitätslehre kritisch bestritten. Fausto Socini, 1539-1604, wurde das wohl einflussreichste Sprachrohr dieser neuen exegetischen Richtung. In Werken wie De Jesu Christus Servatore und in den Diskussionen, die zum Rakauer Katechismus führten, wandte er sich gegen eine Lesart, Psalm Kapitel 2, Vers 7, zur Bestätigung einer ewigen, metaphysischen Sohnschaft machte. Er betonte stattdessen historische, kontextuelle und sprachliche Kriterien. Wenn Psalm 2 in seinem hebräischen Umfeld Intronisations- und Sendungsformeln verwendet, dann muss man »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt« zuerst als Titel der Herrschaft und Bestätigung verstehen. Eine Verkündigung göttlicher Investitur, nicht ein metaphysisches Naturgesetz innerhalb der Gottheit. Diese Herausforderung traf eine Kirche, Psalm Kapitel 2, Vers 7, seit Jahrhunderten als integralen Teil ihres Argumentariums verstanden hatte. Das machte die Debatte nicht allein zu einer exegetischen Fehde, sondern zu einem Kampf um die methodischen Grundlagen. Wie liest man die Schrift? Aus dem theologischen System heraus oder aus dem historisch-sprachlichen Kontext? Die orthodoxe Tradition argumentierte, dass einzelne Verse, genommen zusammen mit zahlreichen anderen Stellen, notwendige Einsichten über das göttliche Leben offenbaren. Die antitrinitarische Seite insistierte dagegen auf dem Vorrang des natürlichen, literalen Sinns und der kohärenten Argumentation über mehrere Texte hinweg. Die Spannung zwischen diesen beiden Lesarten, Sendungsformel versus ewige Sohnschaft, zeigt, wie sehr einzelne Verse theologische Konstruktionen stützen können. Psalm Kapitel 2, Vers 7 ist nicht nur ein Belegtext. Er wurde zum Kristallisationspunkt darüber, wie biblische Texte theologisch benutzt werden dürfen. Heute wie damals gilt, Psalm Kapitel 2, Vers 7 sagt, muss entscheiden, ob er zuerst an den königlichen Kontext in 2 Samuel 7, an die apostolische Anwendung Apostelgeschichte Kapitel 13, Verse 32 bis 33 oder an die dogmatische Sprache der Konzilien denkt. Die Entscheidung trifft nicht nur die Interpretation dieses einen Verses, sie beeinflusst das Verständnis von Person und Wesen Gottes selbst und damit den Streit, den Socini so provokativ anstieß. Fausto Socini, Psalm Kapitel 2, Vers 7, nicht als metaphysische Fußnote über das innere Leben Gottes, sondern als öffentliches Dekret. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt, nennt er eine Sendungs- und Regierungsformel. Seine Exegese beginnt mit der historischen Sprache des Psalters und mit der präzisen Beobachtung, dass Sohn im Alten Testament oft eine juristische oder konstitutionelle Beziehung bezeichnet, etwa die besondere Stellung des davidischen Königs vor dem Herrn, 2. Buch Samuel Kapitel 7, Vers 14, Psalm 2 insgesamt. Wenn Gott in Psalm 2 mit Königssymbolik auftritt, dann ist das Sohnwort eine Intronisationsformel, vergleichbar mit der Sprachpraxis, durch die ein König als vom Herrn eingesetzt bezeichnet wird. Socini verweist darauf, dass die alttestamentliche Verwendung von Ben, Sohn, und dem Kontextwort heute, Hayom, in vielen Texten die Idee eines bestimmten historischen Moments nahelegt. Eine Verkündigung, keine metaphysische Beschreibung. Der Neutestamentler, der Psalm 2 zitiert, bestärkt diese Lesart. Apostelgeschichte Kapitel 13, Verse 32 bis 33 verbindet das »Heute habe ich dich gezeugt« mit der Auferweckung und Erhöhung Jesu, den Gott auferweckt hat, dessen Wort ihr verkündigt seid. Römerbrief Kapitel 1, Vers 4 spricht davon, dass Jesus mit Macht als Sohn Gottes nach Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten eingesetzt worden ist. Socini nimmt genau diese Verknüpfung. Wenn Apostel und Paulus Psalm 2 in Zusammenhang mit Auferstehung und Bestätigung bringen, dann Psalm Kapitel 2, Vers 7 zunächst als göttliche Bestätigung des Messias. In einem bestimmten historischen Akt, ein Heute der Einsetzung, nicht als Aussage über eine ewige ontologische Beziehung. Er stützt sich auf weitere neutestamentliche Stellen, die die Sohnschaft Jesu in funktionaler oder zeitlicher Sprache zeigen. Matthäus Evangelium Kapitel 3, Vers 17, Markus Evangelium Kapitel 1, Vers 11 berichten die Stimme vom Himmel bei der Taufe. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Taufansprache ist klar zeremoniell. Lukas Evangelium Kapitel 3, Vers 22 übernimmt die gleiche Sprache. Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 8, der die Erniedrigung Christi beschreibt, spricht davon, dass Christus die Gestalt eines Knechtes annahm. Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 9 bis 11 betont die menschliche Anteilnahme des Sohnes und dass er für den Menschen leiden musste. Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 5 und 5,5 Psalm Kapitel 2, Vers 7, doch immer im Zusammenhang mit Sendung und Bestätigung, nicht mit einem metaphysischen Ontologiewechsel. Zudem hebt Römerbrief Kapitel 1, Vers 4 als besonders gewichtig hervor. Christi Sohnschaft ist, nach dem Geist kraftvoll erwiesen durch die Auferstehung, ein Geschehen, kein zeitloses metaphysisches Axiom. Sprachlich argumentiert Socini, dass das Hebräische »Heute habe ich dich gezeugt« in königlichen Kontexte passt, in denen ein Herrscher oder Sohn durch ein Ereignis in seine Stellung eingesetzt wird. Er verweist auf 2. Buch Samuel Kapitel 7, Vers 14, wo Gott dem davidischen Haus Sohnschaft verheißt und zeigt, wie solche Formulierungen in Israel nicht notwendigerweise auf eine innere göttliche Generation zielen, sondern auf die Schaffung einer neuen Stellung oder Rolle. Der Gebrauch von gezeugt, Hebräisch Yolad, Griech, genau, hat vielfältige Bedeutungen, Geburt, Hervorbringung, Einsetzung. Paulus verwendet ähnliche Vokabeln, wenn er über die Christusereignisse spricht. Die neutestamentliche Hermeneutik liest Psalm 2 durch die Geschichte der Heilshandlungen hindurch, nicht umgekehrt. Theologisch ist das entscheidende Prinzip bei Socini der Vorrang des einfachen, historischen Sinns und die Regel Schrift spricht aus sich selbst, eine Stelle ist zuerst nach ihrem ursprünglichen Sinn und ihrem literarischen Kontext zu verstehen. Was die Schrift über die Natur Gottes aussagt, ergibt sich dann aus dem kohärenten Ganzen. Socini wendet dieses Prinzip streng an. Er lehnt die scholastische Operation ab, einzelne Verse in ein vorgefertigtes metaphysisches System einzupassen. Psalm Kapitel 2, Vers 7, sagt er, erklärt den Messias als eingesetzten König, andere Passagen, die von Sohnschaft in einem göttlichen Sinne reden, müssen im Lichte dieses hermeneutischen Prinzips geprüft werden. Wichtige Mitstreiter und Vorgänger im geistigen Umfeld Socinis bilden dabei eine Kette. Laelius Socini Lelio hatte bereits die trinitarische Sprache in Frage gestellt und Fausto baute darauf auf, systematisch und argumentativ stärker. In Polen entstand eine theologische Schule, deren Vertreter wie Johannes Crellius und später Andrzej Wiscovati die Auslegung weiterentwickelten und kodifizierten, etwa im Rakauer Katechismus, Psalm Kapitel 2, Vers 7 so las, dass Sohn und gezeugt auf die Bestätigung und Sendung Christi hinwiesen. Diese Gruppe setzte hermeneutische Regeln gegen die damals dominanten scholastischen Methoden und forderte, dass dogmatische Schlussfolgerungen an die schriftliche Evidenz gebunden bleiben. Die sozinianische Exegese stützt sich auf ein Netz von Versen, die gemeinsam die nicht-metaphysische Sohnschaft nahelegen. Apostelgeschichte Kapitel 13 Verse 32, Römerbrief Kapitel 1 Vers 4, Matthäus Evangelium Kapitel 3 Vers 17, Markus Evangelium Kapitel 1 Vers 11, Lukas Evangelium Kapitel 3 Vers 22, Hebräerbrief Kapitel 2 Verse 9 bis 11, Hebräerbrief Kapitel 5 Vers 5, Philipperbrief Kapitel 2 Verse 6 bis 8, Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3, wo Jesus den Vater den allein wahren Gott nennt. 1. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 5, das den Mittler als einen Menschen bezeichnet, Römerbrief Kapitel 8 Verse 3 bis 4, das die Sendung des Sohnes in der Gestalt der sündigen Menschheit behandelt. Zusammen bilden diese Verse für Sozzini eine Argumentationskette: Christus wurde in der Geschichte eingesetzt, bestätigt und mit Macht versehen, seine Sohnschaft ist Ergebnis und Ausdruck dieser Sendung und Herrschaft, nicht Ausdruck eines unendlich ontologischen Verhältnisses bereits vor aller Zeit. Diese Exegese richtet sich nicht gegen die Ehrerbietung Christi, sie will aber die Frage der ontologischen Substanz nicht aus dem Sinn heraus entscheiden, sondern aus der Schrift. Dabei spielt ein weiteres Prinzip eine Rolle: die Unvereinbarkeitsthese. Sozzini argumentiert, dass die Annahme der ewigen, metaphysischen Sohnschaft zu Spannungen führt. Wenn der Sohn wirklich Gott, derselben Substanz wie der Vater wäre, wie lässt sich dann seine menschliche Geburt, seine Leidensfähigkeit und sein Tod denken? Texte Hebräerbrief Kapitel 2 Verse 14 bis 18 und Philipper 2 zeigen, dass die Schrift von Jesu wirklichem Menschsein und wirklichem Leiden spricht. Die sozinianische Antwort: Christologie muss diese biblischen Aussagen kohärent verbinden. Psalm Kapitel 2 Vers 7 ist in diesem Netz keine Bestätigung ewiger Generation, sondern Teil der Erzählung von Berufung und Herrschaft. Die Konsequenzen dieser Sicht waren weitreichend und lösten heftige Reaktionen aus. Die herkömmliche theologische Schule Psalm Kapitel 2 Vers 7 als eines der gewichtigen Stellen, die zusammen Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1, 8,5,8, 10,30, Kolosserbrief Kapitel 1 Verse 15 bis 17 und Hebräer 1 eine trinitarische Christologie stützten. Reformer wie Calvin akzeptierten zwar die historische Lesung von Psalm 2 in Apostelgeschichte, sahen darin jedoch keinen Widerspruch zur Lehre von der ewigen Generation. Sie lasen die neutestamentlichen Bezüge als Aktualisierungen einer bereits bestehenden innergöttlichen Beziehung. Katholische und lutherische Polemiker warfen Sozzini vor, er unterminiere die Gottheit Christi und damit das salvatorische Handeln Gottes. In polemischen Schriften wurde betont, dass Psalm 2 in Verbindung mit Johannes 1 und Hebräer 1 doch auf eine dauerhafte göttliche Wirklichkeit des Sohnes deute. Sozzini und seine Anhänger antworteten mit scharfer systematischer Kritik. Sie zeigten, wie trinitarische Leser häufig einzelne Verse aus ihrem literarischen Umfeld reißen und sie mit philosophischen Prämissen vermischen. Gegen die Berufung Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1 etwa führten sie hermeneutische Erwiderungen an. In die Logoslehre kommen griechische Kategorien, die nicht einfach auf hebräische Psalmensprache übertragbar sind. Das Wort war Gott, Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1, könnte theologisch anders akzentuiert werden, ohne sofort eine Substanzgleichheit zu postulieren. Gegen die Berufung Johannes Evangelium Kapitel 8 Vers 58 »Ich bin« ehe Abraham war, setzten sie die Perspektive, dass Jesus über seine Sendungsdauer und Identität spricht, nicht notwendigerweise über absolute Zeitlichkeit des göttlichen Wesens. Die Debatte spielte sich nicht nur unter Theologen ab, sie hatte soziale und politische Folgen. In Polen wuchs die Bewegung der polnischen Brüder zu einer organisierten Gemeinde, die Schulen und Druckereien unterhielt, um ihre Schriften zu verbreiten. Die Veröffentlichung des Rakauer Katechismus und die Drucke aus Rakau machten die sozinianische Lehre sichtbar und angreifbar. Gegenbewegungen formierten sich. Reformierte Prediger, lutherische Gelehrte und die Gegenreformation erhoben theologische, polemische und schließlich politische Einwände. Die Folge waren Konflikte um Toleranz und Religionsfreiheit. Anfangs geduldet, sahen sich die Sozinianer bald zunehmender Repression gegenüber. 1658 erließ derselben der Polen-Litauen-Konföderation Maßnahmen gegen die sozinianische Gemeinde, die zur Zerstörung ihrer öffentlichen Institutionen führte. Während dieser historischen Auseinandersetzungen, Psalm Kapitel 2 Vers 7, ein zentraler Stein des Anstoßes, für die Gegner galt die Deutung Sozzinis als Angriff auf die Essenz des Christentums, für die Anhänger war die Verteidigung des historischen Sinns der Schrift ein Zeugnis für intellektuelle Redlichkeit gegenüber der Bibel. Innerhalb der wissenschaftlichen Auseinandersetzung veränderte dies die Debattenkultur. Exegese und Dogmatik gerieten in eine neue Spannung. Die einen forderten, die Dogmen auf biblische Grundlage zu prüfen. Die anderen hielten an tradierten Begriffsnetzen fest und warfen den Sozinianern Selektivität vor. Die kontroverse Psalm Kapitel 2 Vers 7 wurde damit nicht nur eine Frage des einen Verses, sondern ein Prüfstein für methodische Grundsätze. Wird die Schrift zuerst historisch-grammatisch gelesen oder darf theologisches Denken die hermeneutischen Vorentscheidungen treffen? Die Auseinandersetzung war damit zugleich intellektuell und existenziell und sie prägte Generationen von Debatten über Christus, Sohnschaft und den Anspruch der Bibel, über die sie endgültige Antworten geben zu können. Die sozinianische Lesung Psalm Kapitel 2 Vers 7 hinterließ Spuren, die weit über eine einzelne Exegese hinausreichten. Ihre unmittelbare Wirkung zeigte sich zuerst in der innerkirchlichen Debatte, wo Socini eine Sendungs- und Regierungsformel sah, verteidigten die Verteidiger der Tradition die ontologische Sohnschaft als Eckstein trinitarischer Theologie. Diese Auseinandersetzung intensivierte die Unterscheidung zwischen zwei hermeneutischen Prinzipien, die bis heute wirksam sind. Der Vorrang des historischen grammatischen Sinns der Schrift gegenüber der Einordnung einzelner Texte in vorausgesetzte metaphysische Systeme und die Bereitschaft, dogmatische Schlussfolgerungen aus einem breiten Netz von Texten zu begründen, nicht aus vereinzelten Legebenen. Auf institutioneller Ebene führte die sozinianische Bewegung zu sichtbaren Gegenbewegungen. Die öffentlichen Schriften der Sozinianer, besonders der Rakauer Katechismus und Fausto Socinis de Jesu Christo Servatore, mobilisierten Gegner und Anhänger zugleich. Druckereien, Schulen und theologische Diskurse der polnischen Brüder machten die Lehre weithin bekannt. Zugleich provozierten sie staatliche und kirchliche Maßnahmen gegen die Gemeinschaften, die sich in einigen Regionen Repressionen und Ausgrenzung ausgesetzt sahen. Die Konflikte betrafen nicht nur theologische Grundsatzfragen, sondern auch die Frage religiöser Toleranz. Durfte eine christliche Gemeinschaft, die die traditionellen Bekenntnisse in Frage stellte, öffentliche Rechte beanspruchen? In vielen Ländern führte das zu juristischen Beschränkungen und schrittweiser Marginalisierung der Socinianer. Kulturell und intellektuell hatte die socinianische Exegese langfristige Folgen. Indem Socini methodisch die historische Kontextebene stärkte und philosophische Vorannahmen in Frage stellte, trug er zur Entstehung einer exegesefreundlicheren, kritischen Leseweise bei, die im 17. und 18. Jahrhundert weiterwirkte. Englische Dissidenten wie John Biddle griffen socinianische Argumente auf. Die späteren englischen Unitarier beriefen sich teils direkt, teils indirekt auf die Tradition, die Socini mitprägte. Das Bedürfnis, die Schrift ohne metaphysische Zuschreibungen zu lesen, fand Resonanz bei Denkern, die die Vernunft als Korrektiv gegen Wotzi als dogmatische Überdeutungen betrachteten. In dieser Hinsicht steht Psalm Kapitel 2, Vers 7 Debatte beispielhaft für einen Entwicklungsschritt in Richtung moderner kritischer Bibelexegese und religiöser Aufklärung. Auch die Theologie selbst passte sich an. Die socinianische Betonung der historischen Sendung und Bestätigung Jesu beeinflusste Diskussionen über die Christologie, die Vermittlung und das Heilshandeln. Wenn die Sohnschaft primär als Sendung und Einsetzung verstanden wird, verschieben sich die theologischen Fragestellungen, es geht mehr um die historische Stellung des Messias, seine missionarische Funktion und seine Verantwortung als Gesetzesvollender, weniger um die metaphysische Ontologie der göttlichen Personen. Das machte Raum für alternative Erklärungen des Erlösungswerks, etwa solche, die statt einer stellvertretenden Sühne stärker auf die Erneuerung des Menschen, die Wiederherstellung von Recht und Ordnung oder den Lehrcharakter des Opfers setzten. Diese Verschiebung ist kein monolithischer Umbruch. Sie bildet vielmehr einen von mehreren Strängen innerhalb der sich entfaltenden modernen Christologie. Die Reaktionen aus der orthodoxen Theologie führten zu einer Zuspitzung dogmatischer Selbstverständlichkeit. Gegner akzentuierten die theologischen Konsequenzen, die sie in Socinis Lesung erblickten, und formten engagierte Widerlegungen. Die Kontroverse stimulierte eine genauere Systematisierung trinitarischer Argumente. Eine Reaktion, die teils apologetische Schärfe, teils konzeptionelle Präzisierung zur Folge hatte. Theologen griffen gezielt Stellen Johannesevangelium Kapitel 1 Vers 1, 805 10,30, Kolosser 1 und Hebräer 1 auf, um aus einem kohärenten Verbund die Lehre der ewigen Generation zu stützen. In der Folge verschärfte sich die Unterscheidung zwischen konfessionellen Lagern, doch zugleich wurde die Exegese als Disziplin verfeinert, weil beide Seiten Texte zunehmend systematisch abwogen. Auf lange Sicht trug die socinianische Argumentation zur religiösen Vielfalt in Europa bei. Auch wenn die Socinianer als organisierte Bewegung vielfach zurückgedrängt wurden, ging ein ideengeschichtlicher Effekt nicht verloren. Die Akzentuierung von Vernunft, die Forderung nach biblischer Klarheit und die Skepsis gegenüber metaphysischen Zuschreibungen blieben wirksam in der säkularen Philosophie, in reformorientierten Kirchen und in der Bildung bürgerlicher Kritik. Die Debatten Psalm Kapitel 2 Vers 7 zeigen exemplarisch, wie ein scheinbar kurzer königlicher Vers theologische, kulturelle und politische Fragen zusammenziehen kann. Es geht um das Selbstverständnis Gottes, um die Autorität der Schrift, um die Legitimität theologischer Systeme und um die Forderung nach religiöser Toleranz. Heute erinnert die Auseinandersetzung an zwei bleibende Einsichten. Erstens, dass exegetische Entscheidungen weitreichende konzeptionelle Folgen haben. Zweitens, dass theologische Prinzipien, ob sie nun die Priorität des historischen Sinns oder die Wahrung eines überlieferten dogmatischen Netzes betonen, stets auch Methode sind, nicht nur Inhalt. Die sozinianische Lesung Psalm Kapitel 2, Vers 7 forderte beides zugleich heraus, die inhaltliche Deutung der Sohnschaft und die methodische Art, wie man die Schrift liest. Aus historischer Perspektive zeigt sich, wie sehr das Ringen um wenige Wörter »Du bist mein Sohn«, »Heute habe ich dich gezeugt« zur treibenden Kraft eines größeren Wandels in der europäisch-christlichen Geistesgeschichte werden konnte. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.